Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Hallo und herzlich willkommen zum NeoCast. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Heute begrüße ich Sie zu einem NeoCast-Special zu dem Thema Corona, ein Problem für Schwangere und Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast, Professor Dr. Ulrich Pex aus Kiel. Uli, schön, dass du dich bereit erklärt hast, unser NeoCast-Special mit deiner Expertise zu bereichern. Unser heutiges Thema Infektion mit SARS-CoV-2, ein Problem für Schwangere und deren Kinder, wird nicht nur Kolleginnen und Kollegen aus der Neonatologie und Geburtshilfe interessieren, sondern wahrscheinlich auch viele Schwangere. Aber zunächst zu deiner Person.
Der heutige NeoCast-Experte.
Professor Dr. Ulrich Pex, Leiter der Geburtshilfe am Universitätsklinikum Kiel. Du hast in Halle und Aachen Medizin studiert und warst dann für 9 Jahre auch am Universitätsklinikum Aachen tätig. Jetzt arbeitest du schon seit 2015 am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel. Deine wissenschaftlichen Schwerpunkte sind vielfältig, aber seit etwas mehr als 2 Jahren bist du, wahrscheinlich so wie die meisten, die sich mit der Thematik beschäftigt haben, nicht ganz freiwillig, der Spezialist zu dem Thema Covid in der Schwangerschaft. Soweit eine kurze Vorstellung deiner Person. Was habe ich vergessen, was für dich noch besonders wichtig ist?
Naja, also erstmal vielleicht noch persönliche Sachen. Also du hast mich hervorragend hier schon zusammengefasst. Ich möchte dir auch nochmal ganz herzlich danken für diese Einladung zum NeoCast-Podcast. Das ist mir eine ganz große Ehre. So nebenbei bin ich noch Vater natürlich der besten Tochter der Welt. Leite eine kleine UKSH-Band, die Band Rhythmusstörung, wo ich Schlagzeug spiele und bin ein großer Freund von Schokolade. Aber ich glaube, jetzt können wir das auch abrunden und in das Thema einsteigen.
Mit der besten Tochter der Welt müssen wir uns nochmal getrennt unterhalten. Ich habe auch die andere beste Tochter oder beiden Töchter der Welt. Und dunkle Schokolade können wir uns auch mal fachlich austauschen. Aber ja, zu dem Thema. Uli, SARS-CoV-2 war ja bis zur Jahreswende 2019-20 nur für wenige Virologen ein wissenschaftlich relevantes Thema. Dann mit dem März 2020, als die Welle auch hier bei uns in Deutschland ankam, haben wir beide entschieden, uns mit dem Thema mehr zu beschäftigen und ein aus meiner Sicht relativ wichtiges Projekt gestartet. Kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen im Detail erzählen, was das bedeutete?
Das heutige NeoCast-Thema.
Nun, welche Situation hatten wir im März 2020? Wir hatten Informationen über ein Virus, das scheinbar aus China oder in China seinen Ursprung nahm. Denn von dort kamen einige Berichte über dieses Virus, das ja im Wesentlichen die Lunge betraf. Und es kamen auch dann die ersten Berichte rein, dass schwangere Frauen durchaus betroffen sind, schwere Verläufe durchmachten. Wir hörten oder lasen von hohen Kaiserschnittraten bis zu 90% und im weiteren Verlauf wurden auch wohl Untersuchungen publiziert, dass eben das Virus auch durchaus mal beim Kind nachgewiesen wird. Und das alles hat natürlich verunsichert und hinzu kommen durchaus bekannte Szenarien aus anderen Viruserkrankungen, die eben genau wie das SARS-CoV-2-Virus die Lunge befallen. Ich denke da eben an das SARS-CoV-1, das ja sehr ähnlich ist und ein paar Jahre vorher eine Endemie in China ausgelöst hat. Aber auch pandemische Viren wie das Grippevirus, das ja durchaus auch zu solchen Grippepneumonien führen kann und bei denen man weiß, dass zu bestimmten oder bei bestimmten Virusvarianten schwangere Frauen durchaus sehr ernst betroffen sein können und auch schlimmer betroffen als nicht schwangere Frauen im gleichen Alter. Und von daher waren wir schon in gewisser Weise alarmiert und in Sorge. Wir haben jetzt in Deutschland eben das Problem, dass wir im Gegensatz zu anderen Ländern wie die USA, Großbritannien, Skandinavien keine zentrale Datenerfassung haben, sondern in einem föderalistischen System leben, das uns vor gewisse Schwierigkeiten setzt. In der Erfassung von Daten. Hinzu kommt natürlich auch im Vergleich zu den USA zum Beispiel ein hohes Datenschutzrecht, ein Datenschutzgesetz, das uns auch viele Dinge nicht erlaubt. Und von daher war es nun unsere Aufgabe, für Daten zu sorgen, die auf ein in Deutschland bestehendes Gesundheitssystem abgestimmt sind. Also einfach Informationen darüber, wie viele Frauen in der Schwangerschaft sind denn dann betroffen, wie schwer sind die erkrankt, was passiert mit der Schwangerschaft per se und was passiert mit dem Kind und vielleicht auch darüber hinaus, was sind solche Aspekte wie Stillen mit einer Virusinfektion und wie macht das Neugeborene sich im weiteren Verlauf. Und die Herausforderung war eben, solche Daten auch deutschlandweit zu sammeln. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht darüber, dass wir über die Deutsche Gesellschaft für Perinatale Medizin gegangen sind. Und aus dieser Fachgesellschaft, die ja im engen Schulterschluss der Neonatologie und der Geburtshilfe agiert, eine recht weite Reichweite hat, um Daten aus deutschen Kliniken zusammenzusammeln. Mhm. Und somit haben wir das Kronos-Projekt ins Leben gerufen und etabliert.
Und kannst du vielleicht unseren Zuhörern berichten, wie der aktuelle Stand ist? Oder diese Notwendigkeit war, glaube ich, sehr klar deutlich, dass diese Daten gesammelt werden müssen. Wie ging es dann weiter? Haben sich alle Kliniken beteiligt oder wie war das weiter?
Nun, erstmal möchte ich noch kurz ergänzen, dass wir nicht nur Daten zur akuten Infektion erfassen, sondern auch Daten zu jeder Frau, die in der Schwangerschaft irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt sich infiziert hat, nachweislich infiziert hat und dann ja irgendwann eine Klinik aufsucht, nämlich spätestens zur Entbindung. Und diese Kliniken waren in Deutschland sehr bereit, dann auch entsprechend die Daten einzuschließen oder die Frauen einzuschließen, aufzuklären, zu informieren über das Projekt und die Daten zu erheben. Es haben sich allerdings nicht alle deutschen Kliniken beteiligt, sondern es sind ja etwa jetzt 130 Kliniken, die aktiv tatsächlich auch letztlich Daten in das Register eingespeist haben. Das sind oder die Anzahl der Kliniken, diese Kliniken zusammen betreuen im Jahr etwa 250.000 Geburten, also ein rundes Drittel aller in Deutschland geborenen Kinder. So, das ist erstmal die Größenordnung, aber ich glaube, dass das damit auch eine sehr repräsentative Größenordnung darstellt.
Ich glaube, das ist gerade die Stärke an dem Register, dass es sehr repräsentative Daten sind. Und jetzt hast du das nicht erwähnt, aber die ganze Arbeit war ja überwiegend ehrenamtlich durchgeführt. Und eigentlich verwundert es einen immer wieder, warum es dafür keine Gelder gibt, weil doch diese Daten so wichtig sind, auch politische Entscheidungen zu treffen. Hast du da eine Erklärung?
Ja, also erstmal darf ich nochmal ein großes Lob an tatsächlich alle Kliniken und die vielen Ärztinnen und Ärzte aussprechen, die sich da aktiv und ehrenamtlich beteiligt haben, oftmals und mit großem Engagement auch in ihrer Freizeit Daten aufgearbeitet haben und eingepflegt haben. Das war sicherlich nicht immer selbstverständlich, weil gerade in der Pandemie die Kolleginnen und Kollegen ja ohnehin schon in ihren Kliniken besonders gebeutelt war. Dass dieses Projekt dann letztlich keine Förderung bekommen hat, das ist eigentlich völlig unverständlich. Wir haben mehrfach Anträge gestellt. Wir haben ganz zu Beginn der Pandemie haben wir bereits im April, nachdem das Register soweit zumindest stand und wir wussten, es wird funktionieren, haben wir direkt agiert und gehandelt und einen Antrag beim BMBF gestellt, der mit niedriger Priorisierung bescheinigt wurde, was so ein bisschen das zusammenfasst, was ich in diesem Kontext empfinde, nämlich, dass eben doch der Bereich Schwangerschaft und Geburt und auch das Neugeborene hinter vielen hinterher gestellt wird und eben die Lobby einfach zu gering ist, diesen Bereich gut zu beforschen. Und das ist wirklich sehr traurig.
Kann ich nur zustimmen und wäre wahrscheinlich nochmal ein ganz eigenes Thema für einen Neocast. Aber erstmal vielen Dank für den Einblick in das Kronos-Register und auch von meiner Seite einen Dank an alle Beteiligten für die absolut wichtige Arbeit und für das Engagement.
Was gibt es für Neuigkeiten?
Basierend auf den deutschen und auch vielen internationalen Daten können wir jetzt etwas genauere Aussagen machen zu den Auswirkungen von SARS-CoV-2 auf die Schwangerschaft. Daher vielleicht meine erste Frage: Was bedeutet nun eine SARS-CoV-2-Infektion für die Schwangere?
Wir wissen mittlerweile, dass die Schwangere tatsächlich, so wie befürchtet, häufiger einen schweren Verlauf hat als eine nicht schwangere Frau im gleichen Alter. Das sind übrigens nicht Daten, die wir so eins zu eins durch unser Projekt ableiten, sondern das sind internationale Daten. Wir hatten einfach keine Vergleichsgruppe, eben genau auch aus den genannten Gründen, dass wir dazu auch tatsächlich keine ausreichende Förderung oder Manpower hatten, jetzt uns um Kontrollgruppen zu etablieren. Aber es gibt gute internationale Daten, insbesondere die ersten Daten vom CDC aus den USA, Center of Disease Control, wo man schon im September, dann im Oktober eine ganz wichtige, 2020, eine ganz wichtige Publikation und Analyse gemacht hat, zu zeigen, die dann doch sehr deutlich machte, dass die schwangere Frau häufiger einen schweren Verlauf hat. Das ist der eine Aspekt. Unsere Daten bringen dann allerdings auch noch den Fokus auf die Schwangerschaftswoche. Und da, denke ich, haben wir jetzt nochmal eine sehr bahnbrechende Arbeit eingebracht, die im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht wurde, wo wir relativ oder sehr genau über Modellierungen nachweisen können, dass die späte Schwangerschaft, ich nenne es jetzt einfach mal so, dass die Frau, die eben richtig schwanger ist, mit allen Umstellungen, die man in der Schwangerschaft so mitmacht, kardiale Belastung und eben Erhöhung des Blutvolumens und Vergrößerung des Fundusstandes und so weiter, dass diese Frauen so vor allen Dingen so ab der 30. oder in der 30. Woche deutlich häufiger einen schweren Verlauf durchmachen, wenn sie in dieser Schwangerschaftswoche sich infizieren, als Frauen, die zum Beispiel vor der 20. Woche sich infizieren, also die in der Frühschwangerschaft sind. Also ich nenne es jetzt einfach auch da mal so, die eben noch nicht so ganz schwanger sind mit allen Umstellungen, die typisch sind für die Schwangerschaft. Und das deckt sich ja eigentlich sehr gut mit den internationalen Daten, dass eben nicht schwangere Frauen ja auch deutlich weniger häufig betroffen sind. Ich glaube, das war nochmal eine ganz bahnbrechende Erkenntnis, die insbesondere für die schweren Virusvarianten, also dem Wildtyp, dem Alpha-Typ und dem Delta-Typ gelten. Und das war auch nochmal eine wichtige Erkenntnis, die wir aus dem Register ziehen konnten, nämlich, dass tatsächlich, und das hat sich international auch so bestätigt, mit jeder Virusvariante zu Beginn, also von Wildtyp zu Alpha zu Delta, der Grad der Schwere oder die Rate der schweren Verläufe zunahm. Hatten wir beim Wildtyp noch so um die 2,5%, dann waren es bei Alpha, waren es dann schon 4,5% und beim Delta-Typ waren es dann schon 7,5%, die schwere Verläufe hatten. Und schwere Verläufe, damit meine ich Frauen, die intensiv medizinisch behandelt werden sollten oder mussten.
Und jetzt hattest du gesagt, dass sozusagen die Daten aus Amerika veröffentlicht wurden. Jetzt wissen wir ja, dass in Amerika das Gesundheitssystem an sich auch ein bisschen anders ist, also nicht so viele Schwangerenvorsorgen wie in Deutschland stattfinden. Denkst du, dass es da Unterschiede gibt, also dass die Zahlen in Deutschland dementsprechend durch die Vorsorgeuntersuchung vielleicht ein bisschen weniger oder die Schwere der Erkrankung ein bisschen weniger ist? Kann man das sagen?
Ja, da gibt es leider wenig aussagen, aber was man schon sagen kann, das ist, dass tatsächlich der Schweregrad, den wir in Deutschland gesehen haben, sehr vergleichbar ist mit, oder die Rate an schweren Verläufen sehr vergleichbar ist mit der Rate schwerer Verläufe, wie wir es international publiziert bekommen haben. Da sind wir schon in ähnlichen Größenordnungen.
Okay. Ähnlichen Größenordnungen,
ja. Ja, und das sind einfach, das bezeugt letztendlich ja auch die Güte des Registers und der Datenerfassung, wie wir sie haben. Also wir weichen da nicht ganz doll ab.
Und jetzt interessiert wahrscheinlich viele Hörer und Hörerinnen des Neocastes natürlich auch die Auswirkungen auf das Neugeborene. Kannst du uns da ein bisschen mehr erzählen?
Wir hatten anfangs große Sorgen, dass das Virus zum Neugeborenen kommen kann. Und natürlich auch beim Neugeborenen besonders starke Auswirkungen auch hat. Oder vielleicht fange ich noch vorher an, bevor es zur Geburt kommt, war dann ja auch die Frage, ob das Virus nicht schon antenatal, also intrauterin, zum Kind gelangen kann. Und in der Tat gab es ein paar Berichte, das sind aber eher Fallberichte, die dies bezeugten können oder belegen konnten. Ja, also zum Beispiel gab es Aborte, also Fehlgeburten, vielleicht auch späte Fehlgeburten, so 22 Wochen. Und bei denen konnte man tatsächlich nachweisen, dass im Mutterkuchen und im Amnion, also in der Fruchtwasser und in auch beim Kind das Virus nachzuweisen war. Das sind aber Raritäten, das sind die ganz seltenen Fälle. Was häufiger ist, das ist, dass das Kind sich in irgendeiner Weise peri- oder postnatal infiziert. Entweder bei der Geburt, übrigens tatsächlich scheinbar häufiger beim Kaiserschnitt als bei einer vaginalen Entbindung, oder eben hinterher beim Stillen, beim Bonden. Und man kann das auch etwa beziffern, das funktioniert natürlich nur, wenn die Mutter auch perinatal selbst infiziert ist und nicht eben die Infektion schon länger zurückliegt und sie auch eine entsprechende Viruslast hat, um das auf das Kind zu übertragen. Und dann lässt sich das in so einem Fall beziffern mit in etwa irgendwas zwischen 3 und 7% vielleicht so. Und die große Frage, die sich damit natürlich stellt, ist, was macht das beim Kind? Und hier muss ich ja sagen, bist du eigentlich der größere Experte und denke ich, da wirst du wahrscheinlich sogar deutlichere Antworten haben als ich.
Ja, ich glaube, vielleicht an der Stelle ist es ganz gut zu sagen, oder auch sprechen die Daten dafür, dass diese Infektion des Neugeborenen relativ unproblematisch ist. Es gibt diese Ausnahmefälle, wie du beschrieben hast, wo das während der Schwangerschaft schon zu einer Infektion gekommen ist, aber wirklich die Mehrzahl der Neugeborenen, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, die waren relativ unproblematisch erkrankt oder eigentlich kaum symptomatisch, sodass man da nicht von schweren Erkrankungen sprechen kann. Und deswegen haben wir uns ja auch dafür ausgesprochen, dass der Kontakt von Mutter und Kind nach der Geburt ganz wichtig ist, auch wenn die Gefahr besteht, dass dabei eine Infektion des Neugeborenen erfolgen kann. Wenn man jetzt wieder nochmal zurückkommt zu der Schwangeren, hatten wir ja im vorigen Jahr, nachdem die Impfungen überhaupt verfügbar gewesen sind, die große Diskussion, sollen, müssen Schwangere auch geimpft werden oder hat es eventuell irgendwelche Nebenwirkungen? Kannst du dazu noch was sagen?
Das Impfthema war ja eine ganz große Debatte. Und wenn man dann auch sieht, wie groß die Impfraten sind, trotz guter Aufklärung, Information und wichtiger Daten, dann sieht man auch jetzt noch, dass das Thema weiterhin aktuell bleibt. Wir haben die Situation gehabt, dass ein Impfstoff entwickelt wurde, der in dieser Situation Schwangerschaft eigentlich kaum geprüft ist, auch vom Verfahren her. Das kann man schon so sagen. Es ist ein RNA-Impfstoff, der in der Schwangerschaft, da gibt es tierexperimentelle Daten zu, die günstig aussahen. Aber es gibt natürlich wenig Erfahrung mit einem RNA-Impfstoff in der Schwangerschaft, weil man das einfach bislang sowas gab es einfach. Und daher waren die Vorbehalte natürlich besonders groß. Nun kamen auch hier relativ rasch internationale Daten aus Beobachtungsstudien, also eben randomisierte Studien, also sag ich mal placebo-kontrollierte randomisierte Studien. Das lässt sich eben in der Schwangerschaft schwer umsetzen. Da gab es zwar Ansätze zu, aber die wurden dann letztlich nicht bis zu Ende geführt. Also können wir in der Schwangerschaft im Prinzip auf Beobachtungsstudien zurückgreifen. Und die sind allerdings auch sehr, sehr gut und sehr, sehr umfangreich. Viele Studien aus Israel, aber auch Studien aus den USA, wo viele Frauen bereits sehr früh, nachdem der Impfstoff auf dem Markt zugelassen war, in der Schwangerschaft auch geimpft wurden. Und aus diesen ganzen Daten wurde letztlich eine Nutzen-Risiko-Analyse gemacht. Und das war so Mitte 2021, als der Impfstoff ja schon ein halbes Jahr zur Verfügung war, die ziemlich deutlich belegte, auch anhand guter Evidenz, dass der Impfstoff in erster Linie mal sicher fürs Kind ist. Und auf der anderen Seite, dass eben die Erkrankung, die das Virus verursacht und auch vielleicht Sekundärphänomene, die das Virus mit der Schwangerschaft macht, wie zum Beispiel Frühgeburt oder Totgeburt, das war auch noch ein Thema, das wir jetzt noch gar nicht beleuchtet haben, aber dass diese Probleme durch das Virus doch nicht ganz unerheblich sind. Und in dieser Nutzen-Risiko-Analyse hat dann auch das RKI beziehungsweise die STIKO dann auch sich sehr deutlich im September 2021 für eine Impfung in der Schwangerschaft positioniert und damit auch die Möglichkeit eröffnet, Schwangere flächendeckend zu impfen. Das war ja vorher schwierig, also das muss man sich ja vorstellen, diese Diskussion zuvor war ja, dass man dann eher die Partner der Schwangeren priorisiert, anstatt Schwangere selbst zu impfen. Also man sieht, wie schwierig vorher die Situation war. Aber auch nachdem die STIKO diese Empfehlung herausgegeben hatte, war die Impfbereitschaft unter Schwangeren immer noch weiterhin gering und die Skepsis möglicherweise hoch. Vielleicht auch deswegen, weil noch nicht bis ins letzte Bewusstsein, also ins Bewusstsein reingegangen ist, dass die Schwangerschaft per se ein Risikofaktor für schwere Verläufe und damit auch für Auswirkungen auf das Neugeborene bringt. Also man kann sich das ja so vorstellen, wenn eine Patientin einen schweren Verlauf hat, wo es dann auch darum geht, dass man sie vielleicht invasiv beatmen muss, dann überlegt man sich in der 30. Woche schon, ob man das macht, indem man das Kind im Bauch lässt oder ob man das Kind nicht lieber auf die Welt holt, weil diese Situation der schweren Beatmung oder der invasiven Beatmung und dann die Überwachung des Kindes dabei und die Aufrechterhaltung der Sauerstoffsättigung bei der Mutter, die entscheidend ist für die Prognose des Kindes, das ist eine sehr schwierige Situation. Ich habe da mehrere Frauen hier erlebt selbst, wenn man die betreut auf den Intensivstationen, die haben richtig Angst, ja, zu ersticken. Und da auch nochmal großer Respekt an die Pflege, wie intensiv da die Betreuung war und die Frauen auch zu beruhigen, damit sie dann eben wieder tiefer und ruhiger atmen konnten, um die Sauerstoffsättigung wieder nach oben zu bringen. Diese Aspekte müssen in den Entscheidungen berücksichtigt werden und man kann sich das natürlich vorstellen, wenn eine Patientin mit der Sauerstoffsättigung immer eher niedrig ist und dass sich das dann auch durchaus auf zum Beispiel die Plazenta auswirken kann oder das Kind. Und wir haben solche Fälle im Register erlebt und wir haben solche Fälle aber auch selber hier an der Uni in Kiel erlebt, dass es dann plötzlich doch zu plazentaren Einblutungen kommt und zu einer vaginalen Blutung oder zu pathologischen CTG-Veränderungen, die wir glücklicherweise allesamt rechtzeitig gemerkt haben, dass wir die Kinder dann auch auf die Welt bringen konnten. Aber eben, das sind alles Dinge, die man durchaus vermeiden kann, indem man einfach das Risiko der schweren Infektion, des schweren Verlaufs reduziert, eben zum Beispiel durch die Impfung.
Du hast es ja gerade geschildert, dass gerade im letzten Drittel der Schwangerschaft dann auch häufig die Frage steht, beende ich die Schwangerschaft, hole das Kind frühzeitig raus. Da gab es ja auch umfangreiche Diskussionen, ob jetzt die Infektion an sich oder die Schutzmaßnahmen irgendwie einen Einfluss auf die Schwangerschaftsdauer haben. Wenn du jetzt mal so rückblickend alle Daten dir anguckst, haben wir Schwangerschaftsbeendigung früher kommen, sind mehr Frühgeborene auf die Welt gekommen oder vielleicht weniger Frühgeborene auf die Welt gekommen, kann man es sagen?
Das wurde sehr stark international diskutiert, weil es unterschiedliche Länder, weil in unterschiedlichen Ländern auch unterschiedliche Daten genau zu dieser Fragestellung, jetzt völlig unabhängig von einer Infektion, aber vielmehr auf die Pandemie bezogen, publiziert wurden. Da gab es Länder, die berichteten von weniger Frühgeburten, dafür mehr Totgeburten, wo man dann natürlich auch sich überlegen musste, dass denn die entsprechende Versorgung eingeschränkt war und man eben Probleme nicht rechtzeitig erkannt hat, was dazu führte, dass zwar die Frühgeburt vermieden wurde, aber eben die Totgeburt dafür hervorgerufen wurde. Es gab aber auch Länder, die von vermehrt Frühgeburten berichtet hatten. Alles, was ich zu diesen Themen für Deutschland überblicke an Daten, da drin spiegelt sich weder das eine noch das andere jetzt wieder über alle Geburten, alle Schwangerschaften hinweg gesehen. Und dann gibt es allerdings auch internationale Daten, die ziemlich deutlich belegen, dass wenn also die Frau nun betroffen ist, ne, dann gab es auch die Frage danach, wie häufig das vielleicht auch eine Frühgeburt auslöst, wenn also das Virus die Frau erreicht oder eben zu einer Infektion führt. Das kann man sich ja auch gut vorstellen, dass mit der inflammatorischen Reaktion und Fieber und was dann alles in diesem Zuge anfällt und der, wie der Körper dann reagiert, dass der dann auch durchaus mal mit Wehen reagiert oder eine Frühgeburt auslöst. Und diese Analysen, die es international dazu gibt, die legen aber nahe, dass die Frühgeburten, die entstanden sind, mehr durch, ich sag mal, iatrogene Ursachen zu begründen sind. Also das heißt, eher ärztlich eingeleitet, mit anderen Worten. Das waren dann allerdings auch eben schwer erkrankte Patientinnen, wo dann die Entscheidung getroffen wurde, wir holen zur besseren Behandlung der Mutter das Kind auf die Welt. Man darf das ja auch so sehen, wenn wir eine invasive Beatmung machen, dann macht man die in dieser Situation dieses Adult Respiratory Distress Syndromes ja eher gerne in Bauchlage. Also man dreht den Patienten auf den Bauch. Und das ist bei einer Schwangeren natürlich auch etwas schwieriger. Dann ist es so, dass man der Schwangeren ja auch nicht alle Medikamente geben kann, dass eben nicht das ganze Portfolio der Behandlung zur Verfügung steht. Das macht es insgesamt komplex. Dann kommt das fetale Monitoring dazu, das auf der Intensivstation sicherlich nicht ganz so gut zu gewährleisten ist, wie das im Kreissaal, wo eben auch trainiertes Personal ist, die dann auch eine gute CTG-Ableitung gut interpretieren können und die entsprechenden Konsequenzen daraus ziehen können. Das alles macht es komplex und das alles führt letztendlich dazu, dass sicherlich häufiger auch eine Schwangerschaft beendet wurde aus ärztlicher Indikation.
Also auch hier nochmal der deutliche Vorteil der Impfung, auch im Sinne für das Kind, dass sozusagen die Erkrankung sich nicht so stark ausbildet und damit die Schwangerschaft nicht vorzeitig beendet werden muss. Vielen Dank erstmal.
Der Neocast Ausblick.
Jetzt möchte ich dich an dieser Stelle nicht fragen, welche Voraussagen du für den Herbst hast. Vielmehr interessiert mich, was wir noch nicht wissen bezüglich der Auswirkungen von SARS-CoV-2. Gibt es da Sachen, wo du sagst, das würde mich noch interessieren, das müssen wir noch rausbekommen?
Da gibt es einige Sachen, die mich oder uns alle sicherlich und vor allen Dingen auch die Schwangere oder auch die dann erfolgreiche, sage ich mal, Mutter eines hoffentlich gesunden Neugeborenen doch durchaus interessieren. Zum einen sind das die Langzeitauswirkungen. Da gibt es noch sehr wenig Daten zu. Da ist dann auch natürlich die Frage, was passiert mit den Kindern, die einem intrauterinen, wie auch immer gearteten Milieu der Behandlung oder der Infektion ausgesetzt sind. Dann sind es aber auch Daten zum Management. Das, denke ich, ist auch nochmal ein wichtiges Thema. Was macht eigentlich diese Infektion mit einem, wie empfindet man das, auch das Erleben, aber was macht auch die Pandemie mit einem? Auch das sind Dinge, die in der Schwangerschaft, die gerade für die Schwangere natürlich besonders, die ja auch mit verschiedenen anderen Sorgen möglicherweise belastet ist, nun auch nochmal für sie besonders im Fokus stehen.
Da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an. Wir haben ja insbesondere aus der Kinderheilkunde gelernt, dass die Schutzmaßnahmen wie zum Beispiel Schulschließung, Masken tragen für viel mehr Kinder und Jugendliche negative Auswirkungen hatten als die Infektion an sich. Siehst du da auch irgendwelche Hinweise oder hast du da Ideen, dass gewisse Schutzmaßnahmen, die sicherlich erstmal sinnvoll erscheinen, vielleicht auch langfristig zu Nebenwirkungen führen oder langfristige Auswirkungen haben?
Na, ich sag's mal so, wir beide arbeiten in der Klinik und laufen den ganzen Tag mit einer FFP2-Maske herum. Dass das nicht angenehm ist und mich auch persönlich, muss ich sagen, mitunter psychisch belastet oder ich mich psychisch belastet fühle davon, das merken wir, das wissen wir. Die große Frage ist natürlich, ob dies tatsächlich auch in irgendeiner Weise, also ich sage zum Beispiel das Maske tragen, tatsächlich eine Auswirkung auf die Schwangerschaft per se hat. Und wenn es dann eine einfache Maske ist, na gut, damit lässt sich gut atmen, aber so eine FFP2-Maske ist natürlich schon wirklich hinderlich und unangenehm, wenn man die länger anhat. Es gibt ja nun ein paar wenige Daten dazu, dass diese Maske zum Beispiel zu einer erhöhten CO2-Retention führt. So. Aber es lässt sich jetzt bis jetzt nicht daraus ableiten, dass das in irgendeiner Weise einen Einfluss auf die Schwangerschaft per se hat oder auf die Sauerstoffsättigung oder vielleicht sogar auf das Kind oder was an Sauerstoff dann beim Kind ankommt oder das kindliche Wachstum. Dazu gibt es natürlich wenig Daten, aber das ist auch etwas, was ich, um ehrlich zu sein, nicht annehme. Mhm. Andere Aspekte sind eher diese sozialen Aspekte, die natürlich auch hier eine große Rolle spielen, also Kontakte zu Mitschwangeren, Kontakte, dann nachher, wenn das Kind da ist, gab es ja früher auch, was weiß ich, Peking-Gruppen und alles Mögliche an, PCAP-Gruppen heißt es, glaube ich, ne? Kenne mich da nicht so doll aus, aber die Massage und solche Sachen, die ja dann auch in diesem Rahmen nicht mehr so richtig stattfinden oder stattfinden konnten. So, das sind, glaube ich, durchaus auch Aspekte, die schwierig sind. Was ich eher so problematisch finde, das ist der Versorgungsaspekt, gerade nachgeburtlich. Also Hebammen, die dann nicht mehr Hausbesuche machen oder sowas, weil sie einfach sich schützen wollen oder die eingeschränkte Versorgung im ambulanten ärztlichen Sektor, wo es schwieriger ist, Termine zu bekommen, oder eine peripatal infizierte Frau, die dann in Quarantäne ist, damals ja noch 14 Tage, mittlerweile ist es ja gelockert, aber 14 Tage in Quarantäne mit einem Kind, das gerade auf der Welt ist, das ist nicht das, was eine junge Mutter sich wünscht und vorstellt.
Ja, und ich hatte den Eindruck an manchen Stellen, gerade als diese erste Welle so kam und viel Besuchsverbote ausgesprochen wurden, dass es ja auch ein gewisser Rückschritt ist zu Zeiten von vor 20, 30 Jahren, als die Väter noch nicht auf Station durften, als die Väter nicht in Kreißsaal durften. Und es war ja wirklich eine massive Einschränkung auch für die Familien, dieses Geburtserlebnis, was sie nicht mitmachen konnten. Was ich noch spannend finde, sozusagen aus neonatologischer Sicht, du hattest diese Masken angesprochen. Wir rennen ja alle mit Masken rum und Kinder und gerade Neugeborene sind ja darauf angewiesen, Gesichtsausdrücke kennenzulernen. Und dieser ganze untere Teil, also Nase und Mund, der für die Kommunikation ja sehr wichtig ist und auch für die Neugeborenen sehr wichtig ist, fehlt ja irgendwie. Da bin ich gespannt, ob es da in Zukunft ein paar Untersuchungen gibt, ob das irgendwas mit der Entwicklung dieser Neugeborenen, die ja manchmal die Frühgeborenen monatelang bei uns liegen und wie gesagt diese Gesichtsausdrücke gar nicht kennenlernen, ob das was ausmacht. Aber das wäre sicherlich auch nochmal ein Thema für einen extra Podcast.
Absolut, man muss sich immer fragen, was macht das eigentlich mit oder was macht das eben mit so einem Neugeborenen?
Genau.
Das finde ich auch ein spannendes Thema.
Man merkt es ja auch in der Kommunikation untereinander, dass man sozusagen Gesichter gar nicht mehr richtig lesen kann. Was steckt da für eine Mimik hinter, auch in den Gesprächen mit den Eltern? Was steckt da für eine Mimik hinter? Aber zum Abschluss noch eine ganz andere Frage. Was sind so deine Lehren aus dem, die du ziehst aus dem Aufbau des Kronos-Registers?
Nun, man braucht ein paar Dinge, um so ein Register wirklich gut zu führen und auch zu leiten und auch für eine Motivation zu sorgen. Das erste ist, man braucht sicherlich ein Ereignis, das viele Kolleginnen und Kollegen in irgendeiner Weise betrifft. Das wäre in dieser Art sicherlich nicht mit jeder Fragestellung machbar gewesen. Aber wir hatten ein Großereignis, das hat uns alle betroffen und das hat sicherlich sehr gefördert, dass so ein Register oder so ein sehr gutes Netzwerk, das sich dadurch aufbaute, auch entsteht. Du brauchst aber auch jemanden, der das emsig vorantreibt und du brauchst auch jemanden, in meinen Augen, der dies auch sehr transparent und offen mit allen kommuniziert und auch die Ergebnisse regelmäßig zusammenfasst und widerspiegelt. Also es nutzt ja nichts, es ist ja nichts Frustrierenderes, als wenn du als, sag ich mal, als Assistenzarzt oder so jetzt irgendwelche Daten eingibst und du weißt gar nicht, was damit passiert. Und wenn du Glück hast, hörst du ein, zwei Jahre später, kriegst du dann mal eine Publikation, wo da sind deine Daten reingegangen und dann stehst du da noch nicht mal drauf. Also das sind Dinge, die einfach nicht gehen. Und das so wurde aber oftmals Forschung gelebt. Jedenfalls habe ich das auch so erlebt, in persönlicher, leidvoller Erfahrung. Und das geht nicht in einem solchen Register. Ich denke, Transparenz gehört dazu, Offenheit gehört dazu. Und das direkte Feedback an die Kolleginnen und Kollegen, die hier ja so doch mit großem Enthusiasmus auch mitgeholfen haben, dieses Register aufzubauen. Ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen. Wir haben wöchentlich die Daten gesichtet. Das ist übrigens auch ein Qualitätsaspekt. Denn wir konnten dann auch direkt ein Feedback geben, wenn uns Dateneinträge unplausibel vorkommen. Und somit zum Beispiel Aspekte, wo ein Kind vielleicht gestorben ist, obwohl ein Abgar vergeben, also eine Totgeburt mit einem Abgarwert, das passt natürlich nicht. Ja, und das sind einfach Dinge, die wir dann sehr schnell klären konnten. Und das war auch wichtig, weil nur durch die zeitnahe Klärung wir dann auch entsprechend noch sich die eingehenden KollegInnen dann daran erinnern konnten und hier auch den Fehler korrigieren konnten. Also das braucht es auch. Man braucht jemanden, der emsig dahinterher ist. Und es ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man die Daten bereitstellen kann an verschiedene Gruppen. Ich glaube, das war ein Erfolgsrezept, was wir hatten, dass wir gesagt haben, wir brauchen Leute, die mit unterschiedlichen Kameraperspektiven auf diese Daten schauen und die auch unterschiedlich bewerten. Aus dem Gesichtspunkt der Neonatologie zum Beispiel und eben aus dem Gesichtspunkt der Geburtshilfe und aus dem Gesichtspunkt der Anästhesiologie und so weiter. So haben sich ja so 14, 15, ja letztendlich fast 20 Taskforces gebildet, die mit ihrer Expertise diese Daten beleuchten. Ich glaube, das war etwas, was sehr zum Erfolg dieses Projektes beigetragen hat. Und letztendlich zu guter Letzt muss man sagen, wir haben ja glücklicherweise dann nach langem Ringen und mit viel Ausdauer und vielen Anträgen schreiben zumindest kleine Erfolge in der finanziellen Unterstützung erhalten, zum Beispiel durch die Krumme Stiftung oder durch das Land Schleswig-Holstein, das dann letztlich Beiträge gegeben hat, oder die Diabetes-Stiftung. Das waren sicherlich alles kleine Beiträge, aber zumindest so weit, dass man diese Daten oder dass man Personal einstellen konnte, die in der Datenverarbeitung auch mithelfen konnten.
Hm. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Man kann das nicht alles ehrenamtlich leisten. Und insbesondere, was du gesagt hast, dieses Feedback an die Teilnehmer war ganz wichtig, dass zum Beispiel jede Woche ein Newsletter rausgekommen ist und die Kollegen, die das eingegeben haben, auch so direkt Informationen bekommen haben für ihre praktische Arbeit. Fand ich unheimlich toll und ja, wirklich beispielhaft, wie du das gesagt hast. Und ich hoffe, es gelingt irgendwie ein modifiziertes Register am Leben zu erhalten oder dieses Team zusammenzuhalten und damit zu schaffen, dass wir auch in Zukunft ja wichtige Fragen unter deutschen Verhältnissen beantworten können.
Das wäre mein ganz wichtiger Wunsch, dass der Geist aus diesem Kronos-Register weitergetragen wird und auch der Geist im Sinne der perinatalen Medizin, also der Schulterschluss, hier weiter aufgegriffen wird, der Neonatologie und der Geburtsmedizin, weil wir sind nun mal sehr stark verankert und verzahnt, so dass ich glaube, dass wir genau solche Fragestellungen auch weiter erforschen sollten, gemeinsam.
Uli, Teil des Neocast ist auch der Literaturservice. Welche aktuelle Publikationen zu deinem Thema hast du mitgebracht, um sie unseren Zuhörern und Zuhörern zum tieferen Eintauchen in die Thematik zu empfehlen? Und was ist das Besondere an dieser Publikation?
Der Neocast Literaturservice.
Ich glaube, dass die Publikation, die wir nun gerade erst im Ärzteblatt gemeinsam veröffentlicht haben, eine wirklich sehr beispielhafte Publikation ist, die vor allen Dingen auch für die praktische Anwendung und Beratungssituation sehr sinnvoll ist. In der Publikation, die im September, in der September-Ausgabe im Print, also im Druck erschienen ist, im Deutschen Ärzteblatt, SARS-CoV-2 in der Schwangerschaft, geht es vor allen Dingen um die Auswirkung der Infektion in Abhängigkeit von der Schwangerschaftswoche unter Berücksichtigung weiterer Risikofaktoren wie Adipositas, Begleiterkrankungen, mütterliches Alter. Das sind auch drei wesentliche Risikofaktoren, die zu schweren Verläufen führen oder das mit triggern. Und es geht auch um die Abhängigkeit der Verläufe von der Virusvariante. Wir haben nämlich hier den Trick genutzt, einmal die Vor-Omikron-Varianten Alpha, Delta und dem Bildtyp zu analysieren und hier auch Vergleiche zu ziehen mit der Omikron-Variante und auch hier nochmal aufzuteilen zwischen den Frauen, die geimpft sind und die Frauen, die ungeimpft sind. Wobei Impfung in unserer Studie und oder unserem Register eigentlich nur bedeutet, wir kennen nicht den vollständigen Impfstatus, sondern wir wissen, dass diese Frau irgendwann mindestens einmal vor oder in ihrer Schwangerschaft geimpft wurde. Und das Ergebnis dieser wichtigen Arbeit ist letztendlich, dass wir erwarteterweise mit Omikron eine deutlich niedrigere Anzahl von schweren Verläufen haben, deutlich weniger, fast nahezu keine Frau, die invasiv beatmet wurde oder auf einer Intensivstation behandelt werden musste. Aber trotzdem bei Omikron den Effekt der Impfung sehen, diesbezüglich, dass weniger Frauen stationär wegen Covid-19 hospitalisiert wurden, wenn sie geimpft waren, weniger Frauen an einer Pneumonie litten, weniger Frauen Sauerstoffgabe benötigten. Und insofern auch hier nochmal, selbst in der Omikron-Phase, dies den Nutzen der Impfung auch belegt und unterstreicht.
Mhm. Ja, vielen Dank. Den Link zu der Arbeit finden die Zuhörerinnen und Zuhörer wie immer auf unserer Homepage unter www.dskn.org. und dort auch weitere Informationen. Zum Abschluss, Olli, was möchtest du Frauen mitgeben, die sich während der Schwangerschaft mit SARS-CoV-2 infizieren?
Die Neocast Take-Home-Message.
Ja, ich würde, um ehrlich zu sein, erstmal die Frauen adressieren wollen, die noch nicht infiziert sind mit dem SARS-CoV-2-Virus. Und hier den ganz klaren Appell, wenn Sie noch nicht geimpft sind, lassen Sie sich impfen, lassen Sie sich auch in der Schwangerschaft impfen, vorzugsweise schon vor der 20. Schwangerschaft, also vor der zweiten Hälfte der Schwangerschaft, einfach weil dann hinterher doch das Risiko steigt, unabhängig davon, was jetzt passieren wird im Herbst. Wir wissen letztlich ja nicht, welche Virusvariante vielleicht dann noch auf uns kommen wird und ob diese eine schwerere Auswirkung mit sich bringt oder nicht. Das wissen wir alles nicht. Was wir aber wissen ist, es gibt einen Impfstoff, der für die Schwangerschaft oder in der Schwangerschaft sicher appliziert werden kann und sich eher günstig, das zeigen auch viele Untersuchungen, auf das Neugeborene auswirkt, eher die Rate an Hospitalisierung oder Hospitalisation des Neugeborenen, also Krankenhausaufenthalte nach der Geburt beim Neugeborenen sogar reduziert unter Frauen, die eben geimpft sind. Und insofern ist der klare Appell, sich möglichst gar nicht erst zu infizieren, aber dann vor allen Dingen insbesondere impfen zu lassen.
Ganz klare Empfehlung, die ich auch als Neonatologe unterstützen kann, also aus Sicht des Neugeborenen. Und die letzte Frage, Olli, was möchtest du ärztlichen Kollegen und Kolleginnen für ihre weitere klinische oder auch wissenschaftliche Arbeit mitgeben, jetzt mal unabhängig von SARS-CoV-2?
Das ganz Wichtige unseres ärztlichen Handelns ist letztlich der Wahrheitsgewinn. Also wir sind, so sehe ich es, der Wahrheit verpflichtet und unser Handeln sollte auch ärztlich so ausgerichtet sein, dass man eben auf dem Boden der Evidenz sein Handeln begründet. Und hierzu helfen einfach Studien und die Erfassung von Daten, die Auswertung von Daten. Und dies gelingt nur im Rahmen von guten Forschungsgruppen und Netzwerken, die nach Möglichkeit interprofessionell und interdisziplinär agieren. Und ich glaube, das möchte ich mitgeben. Und das habe ich auch nochmal hier wieder neu erfahren aus diesem Projekt, wie wichtig das einfach ist, das interdisziplinäre und interprofessionelle Handeln und der interdisziplinäre und interprofessionelle Erkenntnisgewinn, um eine gute und individuelle Betreuung für unsere Patientin gewährleisten zu können.
Das perfekte Schlusswort. Olli, ich danke dir ganz herzlich für das informative Gespräch. Ich danke dir auch für die tolle Zusammenarbeit. Was du gerade gesagt hast, dieses Interprofessionelle macht immer wieder Spaß und es zeigt auch, wie wichtig das ist, zusammenzuarbeiten, dass es nicht nur wichtig ist, sondern auch Spaß machen kann. Also in diesem Sinne, herzlichen Dank für das Gespräch.
Mario, es hat mich ganz, ganz doll gefreut, hier eingeladen worden zu sein und einmal unser Register, das ja auch im Wesentlichen von dir mitgetragen und mit begleitet wurde, vorzustellen und die Erkenntnisse daraus, die wir hier ausgezogen haben, darzustellen. Vielen Dank dafür.
Dank dir. Das war er wieder, der Neocast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Eine Dreiviertelstunde Expertenwissen, diesmal mit Uli Pex aus Kiel. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.